Ja, also intuitiv, wie du es gerade beschreibst, würde man eher sagen, ja, der muss doch an den Tisch. Und ich habe es auch eingangs gesagt, es geht ja auch letztlich um die Interessen des Unternehmens, ja, und das häufig verkörpert durch den Entscheider. Das ist richtig, ja. Und trotzdem natürlich, was an dem Verhandlungstisch passiert, hat ja auch eine ganz eigene Dynamik.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von INCOFEMA. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die Begrüßung mache ich nicht allein, denn heute hier im Podcast-Studio ist wieder mein Kollege und Partner beim Thema Verhandlungslehre und Verhandeln. Hallo Jörg.
Hallo Sascha. Ich freue mich wieder hier sein zu dürfen, bei dir im virtuellen Studio.
Ja, ebenso. Und es geht natürlich wieder um Verhandlungen und es geht immer noch um Verhandlungsvorbereitungen. Wir haben heute ein spezielles Thema uns dabei rausgegriffen, das Verhandeln in Teams, also nicht online, sondern in Gruppen, in Verhandlungsteams. Denn es ist eher selten, dass man alleine verhandelt auf der jeweiligen Seite, sondern gerade so im Organisations- und Businessbereich sind es doch meistens Gruppen und Teams, Gremien, Personen, die miteinander die Verhandlungsergebnisse, Verhandlungsvorbereitungen und dergleichen auch führen. Ein sehr, aber für ein spezielles Thema, weil wir doch irgendwie mental manchmal denken, es sind immer zwei Personen. Was hat denn das für einen Stellenwert bei dir, Verhandeln in Teams, in Gruppen?
Ja, also ich kann mich eigentlich kaum tatsächlich an Handlungen erinnern, in denen ich nicht in einem Team gewesen wäre. Ja, also wenn ich als Anwalt tätig bin, ja, dann gibt's ja eigentlich immer einen Mandanten, eine Mandantin, die ich vertrete. Ja, und
da geht's schon los, meinst du?
Da geht's im Grunde dann schon los, ne? Also wenn ich dann für sie verhandle, einen Vertrag zum Beispiel, ja, dann kommt schon manchmal auch die Anregung, ja, kannst du das nicht für mich machen? Ja, da muss ich doch nicht dabei sein. Vielleicht auch mal ein bisschen eine Scheu hat vor so einer Verhandlungssituation. Aber das lehne ich regelmäßig ab, ja, weil ich bin ja dann Interessenvertreter für die Person, für den Mandanten. Und die Verhandlung ist ein dynamischer Prozess, ja, da entwickelt sich ja sehr viel. Das ist ja ein Spiel, ne? Das ist ja ein Hin und Her. Und wenn mir dann die Rückkopplung fehlt zu dem Mandanten, der eigentlich, um dessen Interessen es ja eigentlich geht, ja, dann kann ich eigentlich nicht sinnvoll agieren. Deshalb könnte ich mir eigentlich nur eine Verhandlung sozusagen allein vorstellen, wenn ich quasi in eigener Sache tätig bin. Ja. Was schon auch mal als, vorkommt, natürlich, ja.
Als Ehemann.
Als Ehemann, genau, an der Supermarktkasse, wo auch immer, genau.
Ja. Aber das heißt, selbst wenn die Mandantschaft sagt, Herr Schneider-Brotmann, kommen Sie doch, Sie wissen, ne, das ist mein Rahmen, das haben wir doch gerade besprochen, und in dem Rahmen dürfen Sie frei entscheiden, da vertraue ich Ihnen voll und ich, ne, weiß auch, dass Sie sorgsam umgehen mit meinem Vermögen, aber Sie haben da ein größeres Vermögen, was Psychologie angeht, machen Sie das. Ich glaube, ich störe da eher. Würdest du sagen, nee.
Ja, wieder kommt auf die Situation an, ne? Es kann schon mal sein, dass es vielleicht mal sinnvoll ist, das Feld zu bereiten, sozusagen, ne? So eine Art Vorspiel zu starten. Vielleicht erstmal die Anwälte untereinander, ja, wenn es jetzt um vielleicht spezifische Rechtsfragen geht, die zu klären sind, dass man dann auf der Ebene mal erstmal sich austauscht, miteinander spricht, bestimmte Vorfragen klärt, ja, Sachverhaltsinformationen beschafft, also unterstützende Tätigkeiten, vorbereitende Tätigkeiten, das kommt schon mal vor, ja, aber wenn es dann um die eigentliche Sache geht, ja, wenn es darum geht, wirklich eine Lösung für den Konflikt oder das Verhandlungsthema, das im Raum ist, zu finden, da achte ich schon sehr drauf, dass ich den Mandanten dabei habe, wobei dann ja auch gleich wieder die Frage ist, ja, wer ist denn eigentlich der Mandant, ne? Weil das ist ja in der Regel eine Organisation, ein Unternehmen, eine staatliche Einrichtung, ein Gremium, Ne? Und auch da haben wir dann ja im Zweifel wieder ein Vertretungsverhältnis. Ne? Also wir sind häufig in Vertretungsketten quasi unterwegs, aber dass ich, also die Kernaussage ist weiterhin, ganz allein in Verhandlungen die Interessen einer anderen Person vertreten, ist wirklich die Ausnahme. Ja, vielleicht, ich mache das jetzt nicht so Ehesachen, Kindschaftssachen, ja, wenn es darum geht, es geht also letztlich eigentlich um die Interessen der Kinder, aber man will die Kinder dann nicht so einer Verhandlungssituation aussetzen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann eben Vertreter unterwegs sind. Aber ansonsten sage ich schon, die Person, um die es geht und um deren Interessen es gehört letztlich mit an den Tisch. Ja.
Das heißt also, konzeptionell hat, wenn man mal jetzt die Verhandlungsseiten nimmt, die Seite A, es besteht aus einer Gruppe, Anwalt, und dann die Organisation oder auch eine einzelne Person, da wird es schon losgehen. Und selbst die müssen untereinander erstmal was aushandeln, wie sie agieren wollen, wie sie verhandeln wollen. Und diese Aushandlung ist praktisch schon auch eine Frage der Vorbereitung und der Abstimmung untereinander. Wie gehen wir denn eigentlich in die Verhandlung mit der Verhandlungsgegenseite?
Genau. Und ist ja per se auch schon ein Aushandlungsprozess. Ja.
Ja.
Ah,
ja.
Ja. Also diese Abstimmung, wenn wir jetzt mal eine Organisation nehmen, sagen wir ein mittelständisches Unternehmen, da gibt es einen Geschäftsführer, dann gibt es vielleicht geht es um einen Vertrag, um eine Technologiekooperation, ja, dann gibt es ja vielleicht einen Techniker, jemand von der technischen Seite, der da involviert ist, dann ist der Finanzer vielleicht noch involviert. So, und viele verschiedene Interessen. Der Vertriebler, ja, der will ja letztlich, dass der Vertrag zustande kommt. Also da gibt es ein ganzes Bündel von Personen, ja.
Können wir so ein Beispielsfall raus, so einen typischen Fall, wenn da so ein Mittelständler kommt als Geschäftsführer, ITler, Einkauf oder die Anfrage an euch da oder an dich als Anwalt, können Sie uns da helfen und unterstützen? Wir wollen bei einem Softwareunternehmen eine Software bauen lassen.
Ein ERP-System einführen, eine SAP oder.
Ja.
Genau. Ja.
Das wäre so ein typischer.
Das wäre ein ganz klassischer Situation. Fall. Genau. Und dann wird dafür ja erstmal unternehmensintern ein Projekt aufgesetzt, ja, um sozusagen das Ganze zu starten. Und das Projekt wird dann zusammengesetzt, da wird ein Projektteam gebildet. Das besteht dann im Zweifel bei einem mittelständischen Unternehmen, ist da die Geschäftsführung dabei. Dann sind aber auch eben weitere Personen dabei. Ich habe es gerade schon geschildert, vielleicht der IT-Chef, ja, der Einkäufer, wenn es einen separaten Einkäufer gibt, der Finanzmann etc. Und so ein Team wird dann aufgesetzt und das bereitet das gesamte Projekt vor. Genau, also nehmen wir als Beispiel ein mittelständisches Unternehmen, das eine neue Software einführen möchte. Ich nehme immer gern die ERP-Software, also die Unternehmenssoftware, die im Grunde den ganzen Prozess im Unternehmen steuert. Dann wird so ein Projekt in der Regel aufgesetzt durch den Geschäftsführer, der eben Interesse hat, hier sein Unternehmen zu erneuern, und entsprechend dann der IT-Chef, der Einkäufer, wenn es einen Einkäufer gibt, der Finanzer vielleicht, und die bilden erstmal ein Projektteam. So, und das Projektteam hat natürlich viel mehr Aufgaben, als nur die Verhandlung vorzubereiten. Ne?
Aber das ist ein Aspekt, die agieren dann eben als Gruppe für den Verhandlungsprozess mit den entsprechenden Anbietern. Wahrscheinlich auch nicht nur ein Anbieter, sondern da wird man am Anfang mehrere anfragen, ob sie es bauen können oder wie sie es bauen können.
Die agieren als Gruppe für das gesamte Projekt, bereiten das auch in fachlich-technischer Hinsicht entsprechend vor, bereiten vielleicht eine Ausschreibung vor. Ja, und dann irgendwann, wenn das Ganze soweit ist, dann geht's in die Planung von Verhandlungen. Ja. Und in der Regel ist dann bei solchen Ausschreibungen, werden die Verhandlungen dann tatsächlich auch mit mehreren Bietern geführt. Ja, also man muss sich auf einen langen Verhandlungsprozess mit verschiedenen Iterationen einrichten.
Das heißt, bevor die Firma, die diese Software einkaufen will, in Verhandlung mit Bietern geht, haben die untereinander auch sich zu klären, wer hat welche Interessen. Das ist ja intern auch unterschiedlich. Gilt das schon als Verhandlungsvorbereitung oder sind das ganz eigenständige Verhandlungen intern in der Firma? Bist du da involviert als externer Verhandlungsberater oder ist das sozusagen, was hinter der Bühne für dich stattfindet?
Also das gibt, es gibt beides. Es kommt darauf an, in welcher Rolle ich tätig bin. Meistens bin ich ja in der Rolle des beratenden Anwalts tätig. Ja, ich begleite dann diesen Ausschreibungsprozess vom Verfahren her und eben auch inhaltlich. Und dann ist es ein Teil der Verhandlungsvorbereitung, genau, dass man eben schaut, wer soll eigentlich bei den, also was sind unsere Ziele, das haben wir alles ja schon mal durchgesprochen, ne? Was sind unsere Ziele, was sind unsere Nicht-Einigungsalternativen, wenn wir nicht zusammenkommen und so weiter, die ganzen inhaltlichen Themen. Und dann müssen wir sich natürlich auch überlegen, okay, und wie wollen wir das jetzt eigentlich in die Verhandlung einbringen? Ne? Und wer soll daran beteiligt sein und dann auch in welcher Rolle? Und das ist klassischen Teil der Verhandlungsvorbereitung, ja.
Was ist da sozusagen dir wichtig, was du dann auch als Impuls reinbringst in so eine Truppe? Worauf muss sie sich vorbereiten? Und wie, also auch dort wieder, ne, die Frage, wie kann ich mich vorbereiten als Gruppe jetzt?
Ja, also im Vordergrund steht natürlich immer das Verhandlungsziel. Was will ich erreichen? So, und in unserem Beispiel ist es ja, am Ende des Tages will ich ein Projekt starten, mit dem ich dann eben diese Software bei mir einführen kann im Unternehmen. Und wie kann ich dieses Ziel am besten erreichen? Und welche Skills und welche Personen brauche ich dafür? So, und das ist eben, wie wir schon am Anfang sagten, in der Regel nicht nur eine Person, der Geschäftsführer, der Allwissende sozusagen, ja, der dann sich um alles kümmert. Gibt's manchmal beim schwäbischen Mittelständler oder auch bei anderen Mittelständlern. Aber dann ist es ein Teil eben vielleicht schon dieses Vorbereitungs- und Aushandlungsprozesses, dem schwäbischen Geschäftsführer dann eben zu erklären. Vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn da noch ein paar andere Leute dabei sind. Ja, und da geht's vor allem einfach auch mal um Expertise. Ja, welche Expertise benötigen wir in den Verhandlungen.
Und es ist praktisch so auch intuitiv, dass am Ende nicht was eingekauft wird, wo andere Leute dann sagen, die damit arbeiten müssen, ja, das hätten wir aber anders gebraucht. Das wäre ja so ein eher, also das ist ja eher eine fachliche Expertise, die hinzugeholt werden muss. Das würde ich ja vermuten, in so einer Firma ohnehin machen. Die Leute fragen, die
ja
damit arbeiten müssen. Oder ist es tatsächlich genau dann schnell aus den Augen verloren?
Nein, das ist oft ein langer Vorbereitungsprozess, der auch schon lange vor den Verhandlungen beginnt und vor der Ausschreibung. Ja, also üblicherweise haben solche Projekte, wenn das ein großes Projekt ist, hat es einen Vorlauf von einem Jahr, manchmal bis zu 2 Jahren, um tatsächlich unternehmensintern erstmal rauszukriegen, was sind denn unsere Bedürfnisse über die ganzen verschiedenen Abteilungen hinweg. Ja, also das ist wirklich ein internes Projekt, das aufgesetzt wird zur Vorbereitung einer solchen Ausschreibung. Und das sind dann häufig, also ich als Jurist, als Vertragsjurist bin da in der Regel nicht von Anfang an mit dabei. Manchmal ist es auch gut, wenn ich dabei bin, aber ich komme dann so im Lauf des Projekts dazu. Aber was es häufig gibt, sind tatsächlich externe Fachberater. Ja, also die eben in diesem speziellen Thema, das jetzt ausgeschrieben werden soll, also jetzt in unserem Beispiel eine Software, aber es kann auch eben ein Bauprojekt sein. Es kann was sein im öffentlichen Nahverkehr, ja, dann sind eben Fachberater dabei, die sich in dem spezifischen Thema auskennen und von der fachlichen Seite her dann die Ausschreibung und die Verhandlungen vorbereiten.
Und wenn jetzt, ne, die Komplexität steigt, weil die Personenanzahl viel ist, mit mehreren Bietern wird parallel geklärt, wer kann was bauen, wie teuer wird das sein, wie lange wird das dauern. Das ist ja auch ein enormer Informationsfluss, der da angeschoben wird. Wie kann sich so eine Verhandlungsgruppe, auch wenn sie dann aus Experten besteht, auf so eine Verhandlung vorbereiten, was also einerseits die Zielstellung angeht, ne, da hat der eine vielleicht den Preis im Kopf, der andere hat die Qualität oder die einzelnen Features im Kopf, was das Produkt letztlich können muss. Aber wie geht es weiter für so eine Truppe, wenn sie dann tatsächlich vor der Frage steht, jetzt kommt gleich die andere Seite und wir wollen verhandeln. Gehen wir da jetzt alle gemeinsam hin? Schicken wir eine Person? Also was ist da noch zu beachten im Team, damit es nicht ja so abläuft wie immer? Ne?
was dann auch immer wie immer heißt. Ja, du meinst also jetzt ein unstrukturierter Prozess, ein ungeordneter Prozess, wo man einfach mal reingeht und sich zusammensetzt und schaut, was bei rauskommt. Ja, so.
Und so sollte man reicht dem Mächtigsten und dann sagt er, jetzt mache ich das selber und dann ist jede Pufferzone verloren.
Genau, also so sollte man es tunlichst natürlich nicht antun, jedenfalls in so einer komplexen Situation, wie du sie jetzt oder wie wir sie gerade dargestellt haben, dass nämlich einerseits auf Seiten, sagen wir, bei unserer Partei, ja, es schon viele verschiedene Player gibt und dann gibt es möglicherweise mehrere Bieter, ja, und diese Bieter wiederum bestehen ja auch aus Personengruppen. Ja, da tauchen ja auch verschiedene Personen dann auf in den Verhandlungen. Also es zeigt schon, es ist eine hohe Komplexität, es sind viele Personen und genau das zwingt letztlich dazu, was du gerade gesagt hast, das eben gut vorzubereiten, auch als Team. Ja, als Team. Und und da geht's eben, letztlich geht es um Rollenklärungen und Rollen zu besetzen, ja, und zwar in verschiedenen Dimensionen. Einmal auf der Seite der Expertise, der Fachlichkeit, ja, also ich brauche in der Regel eben mindestens eine Person, die die fachlichen Prozesse beherrscht. Häufig ist es dann sogar jemand, ein interner und ein externer, also der Fachberater plus eben dann zum Beispiel der IT-Chef, ja. Ich brauche jemanden, der kaufmännisch die Fäden in der Hand hält. Das ist häufig der Finanzchef oder jemand aus der Finanzabteilung. Na, und ich brauche jemanden, der am Ende des Vertrages das Ganze auch hilft, das Ganze in einen Vertragstext zu gießen, ja, und eben den rechtlichen Rahmen zu schaffen. Und das ist dann der Jurist, die Juristin. Und auch da kann es wiederum zu einer Doppelung kommen, häufig bei größeren Unternehmen. Dann gibt es den Inhouse-Juristen und vielleicht die externe Anwältin. Ja, also wir haben da wirklich
Das ist die fachliche Expertise, die sozusagen organisiert werden muss. Und da reden wir schon von einem Dutzend Leute, die da ein Mitspracherecht haben oder auch ein Mitwirkungsrecht haben wollen.
Genau, involviert sein können. Von einem Dutzend würde ich jetzt nicht sprechen, aber vielleicht in dem Beispiel, wie wir es jetzt hatten, dann vielleicht schon 5 bis 6. Ja. Und dann muss man natürlich überlegen, brauchen wir alle am Verhandlungstisch? Brauchen wir nicht alle am Verhandlungstisch? Ja. Da sind wir wieder bei dem Beispiel, was wir anfangs schon mal angesprochen hatten. Ne? Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben einen IT-Chef und einen externen Fachberater, wenn nur der externe Fachberater da in der Verhandlung dann ist, was ich schon erlebt habe, ja, passiert es halt häufig, dass die Gegebenheiten, wie sie eigentlich im Unternehmen dann tatsächlich existieren, nicht beachtet werden, sondern der externe Fachberater, der hat halt so seine Templates im Kopf, ja, der hat so seine Prozesse. Von daher ist es häufig doch eben sinnvoll, dann insoweit zu einer Doppelung der Rollen zu kommen. So, und das ist jetzt die Fachlichkeit, die fachliche Dimension. Und dann muss man sich aber auch sozusagen prozesshaft eben überlegen, also wie soll denn der eigentliche Verhandlungsprozess gestaltet sein? Setzen die 6 sich rein und jeder sagt immer nacheinander, was ihm so einfällt? Ja, oder bringe ich da eben auch eine Struktur in das Verhandlungsteam rein, was den Prozess angeht?
Ah ja, also man hat die Fachlichkeit, man hat den Verhandlungsprozess. Was ich in ähnlichen Sachen, also wenn ich zum Beispiel in Mediation bin zwischen Geschäftsführungen und Betriebsräten, dann kann das schon mal passieren, dass so ein Betriebsratsgremium aussagt, da möchten wir alle dabei sein. Mhm. Und auf der anderen Seite sind manchmal 2, 3 Personen, meinetwegen von HR. Kommt manchmal vor, aber selbst wenn da auch nur 3 Leute da sind, geht's schon los beim Thema Terminfindung, Einladungsmanagement und dann sind die Dokumente ausreichend kopiert, dass jeder auf dem gleichen Stand ist. Also allein diese logistische Koordinierung von mehreren Personen in einer Verhandlungsgruppe, habe ich gemerkt, ist von heute auf morgen für die Beteiligten selbst nicht mehr bewältigbar und die brauchen dafür extra Leute, die das machen. Also die Rolle und Aufgabe, dass die Verhandlungstruppe informiert, dokumentiert oder eben mit Dokumenten an den Tisch kommen oder die rechtzeitig haben. Welche Erfahrung hast du aus den Beispielen jetzt sozusagen, die wir am Wickel haben?
Genau, du hast jetzt verschiedene Themen so angesprochen, ne? Vielleicht nochmal ein Thema, also da kommen wir bestimmt nochmal drauf. Besetzung, wer ist dabei? Du sagtest Personalabteilung und dann gegenüber alle Betriebsräte wollen dabei sein. Das ist tatsächlich was, worauf ich auch achte in Verhandlungen, wenn ich unterstütze bei der Verhandlungsvorbereitung, auch zu klären, mit welchen Personen und Rollen tritt denn die Gegenseite an. Ja, also dass wir da eine gewisse Parität eigentlich hinbekommen. Ja, das muss nicht zahlenmäßig genau gleich sein, aber wenn einer da sitzt auf der einen Seite und 12 auf der anderen, ja, dann merkst du natürlich schon, dann wird es schwierig. Also das ist wichtig sozusagen, dann auch im Außenverhältnis zu schauen, eigentlich, okay, wie treten wir hier an und wer wird denn dabei sein, das auch abzufragen. Ja, ganz wichtig.
Ja.
Und intern ist es auch entscheidend zu schauen, wer ist denn dabei und wen brauche ich wirklich. Ja, also Tendenz, habe ich es ja schon gesagt, eher das Verhandlungsteam nicht zu groß zu machen. Ja.
Ah ja.
Und manchmal gibt's Leute, die sagen einfach, ja, das finde ich interessant, da setze ich mich mal mit rein, ne, die sogenannten Touristen, so. Und
Touristen genannt
oder Besucher genannt, genau, Besucher genannt, so, und die will man eigentlich nicht haben, ja, im Regelfall, weil jede Person, die in so einer Verhandlung sitzt für die Gegenseite, sagt es ja was aus, ne? Also es ist eine Aussage, warum sitzt dieser Mensch hier? Und wenn da plötzlich einer drin sitzt, von dem man nicht weiß, was er tut, das kann auch mal ein Stilmittel sein, ne? Eine gewisse Verunsicherung, vielleicht jemanden zu sitzen, der sieht schon sehr älter aus und vielleicht so der Grand Seigneur irgendwie, ja, dann weiß man, oh, der, auf den müssen wir aufpassen, ja.
Mhm. Aber der trägt das Herz auf der Zunge.
Genau.
Ist aber nicht der Diplomat.
Ja. So ist es, ja, genau. Und von daher eher, also wirklich gucken, dass nur die Personen in der Verhandlung sitzen, die auch wirklich benötigt werden, ja.
Mhm. Aber du sagst schon tendenziell oder Daumenregel ist, das Problem ist eher die Abwahl von Personen, das so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und die Verführung ist eher, dass man es aufbläht und dass Leute da sind als Touristen und Besucher, die dann vielleicht sogar dennoch nicht ruhig sein können, sondern auch noch ihren Senf dazugeben müssen, weil es einfach auch sie betrifft.
Es gibt beides. Am Anfang hatten wir ja drüber gesprochen, über die Situation, Verhandlung vielleicht eher in einem kleineren Kontext, wo dann plötzlich gar keiner vom Unternehmen dabei sein will und sagen, mach du das mal für uns, ne? Du weißt doch schon, was wir wollen, ne? Die Situation kenne ich auch, habe ich auch schon geschildert, vielleicht auch, wenn es ein bisschen ein heikles Thema ist. Ja, keiner will so recht in die Verantwortung gehen und man drückt sich drum. Habe ich auch schon erlebt, ist auch dann Teil der Vorbereitung, dann zu schauen, kann ich das machen oder einfach sagen, nee, das kann ich so nicht machen, ich brauche den oder diejenige. Mhm. Ja, die Konstellation gibt's. Und dann aber bei so großen Projekten tatsächlich erlebe ich es häufig, dass die Unternehmen die Tendenz dann haben, da wollen sie irgendwie alle hinschicken, die irgendwas damit zu tun haben könnten. Mhm. Und das ist einfach für eine strukturierte Verhandlung dann nicht förderlich. So. Und dann setzt tatsächlich der Aushandlungsprozess mit der eigenen Partei an, wen nehmen wir denn jetzt sinnvollerweise mit und wer bleibt vielleicht nicht zu Hause, aber im Hintergrund. Ja.
Ja, okay. Dann komme ich nochmal auf diese Fragestellung mit Logistik und Informationsmanagement. Was hat sich da für dich bewährt? Soll jeder selber sich drum kümmern, dass er vorbereitet und informiert an den Tisch kommt? Oder ist das eine Aufgabe, die man in der Gruppe jemanden am besten überträgt, der dann die Verantwortung hat, dass alle, meinetwegen wirklich alle Dokumente kopiert sind, ausreichend, die Informationen rechtzeitig bekommen haben? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig und sinnvoll, dass das Gremium sich vor der Verhandlung abstimmt und organisiert. Ja, und das kann bei ganz komplexen Verhandlungen sein, dass es tatsächlich jemanden gibt, der einfach nur die Aufgabe hat, also das sind die sogenannten Verhandlungscoaches, ja, den Verhandlungsprozess zu organisieren und zu steuern. Das kann unternehmensinterne Rolle sein, ja, ist dann häufig aus der Rechtsabteilung, muss aber nicht sein, kann auch jemand sein, einfach aus dem Prozessmanagement, Organisation. Ja, es kann aber auch extern, es gibt auch externe Verhandlungscoaches oder Konstellationen, in denen eben dann jemand, der vielleicht, der nicht zwingend nachher auch an der Verhandlung dabei ist, aber eben diesen Prozess strukturiert und organisiert, für den Informationsfluss sorgt. Und dann eben vor allem, also wir hatten ja gesagt jetzt vorhin, wie ist das Team fachlich zu besetzen? So, und dann hatte ich ja noch gesagt, und dann geht's ja auch darum, die Rollen dann eben festzulegen, nachher in der Verhandlung, ne? Also at the table, ja. Also ich hatte ja schon gesagt, wenn dann alle sechs da sitzen und gucken sich an und wer sagt denn jetzt mal was und jeder so ein bisschen durcheinander, dann ist es, klärt sich schon von selber, ne, dass das so nicht funktioniert. Sondern da muss ich eben klar die Rollen verteilen. Also sprich, wer ist denn der Verhandlungsführer? Ja, wer ist vielleicht dabei? Also was sind die Hauptrollen, sind eigentlich Verhandlungsführer und dann, wenn man so will, Verhandlungsanalytiker, ja, also jemand, der einfach die Verhandlung verfolgt, ja, und tatsächlich festhält die wesentlichen Elemente, das auch auswertet.
Hat kein Mitsprache, also hat keine Sprechrolle, sondern tatsächlich soll Analyse erstellen und Beobachterposition halten.
Beobachter, genau. Darf natürlich auch mal was sagen, damit er nicht nur da so schweigsam sitzt, aber im Grunde die Sprecherrolle, die liegt beim Verhandlungsführer, ja. Dann gibt's vielleicht jemanden, das ist der Redakteur, ja. Das ist dann, also wenn's jetzt darum geht, einen Vertrag zu verhandeln, der muss ja dann oder wird häufig in der Verhandlung sogar auch mitgeschrieben, ne? Also entweder werden einfach Notizen gemacht, wird ein Verhandlungsprotokoll erstellt oder aber es wird tatsächlich schon live in der Verhandlung am Vertrag geschrieben. Dann brauche ich jemanden, der das macht. Das ist dann häufig der Jurist. Das könnte dann zum Beispiel sein, wenn wir jetzt den Inhouse-Juristen haben und den externen Juristen, dass der Inhouse-Jurist nach außen von der juristischen Seite her die Sprecherrolle übernimmt und der andere schreibt oder vice versa. Ja. Und so wird genau strukturiert und werden genau die Rollen aufgeteilt. Und das sollte man nicht ad hoc in der Verhandlung tun durch Blicke nach rechts und links. Wer sagt denn jetzt was? Sondern das ist ein Vorbereitungsprozess.
Genau, zu dem, ich glaube, Vorbereitungsprozess, dass die ihre Rollen dann auch kennen oder ihre Aufgaben erfüllen, ohne zu viel auch irgendwo, da können wir nochmal drauf, weil das scheint mir auch nochmal eine Riesenaufgabe zu sein. Das ist ja nochmal wie ein Training vorher, dass gerade wenn es ungeübte Leute sind, dass man da. Ich habe noch eine Situation vor Augen, da habe ich habe ich nicht die Verhandlung mitgeführt, sondern habe nur eine Person im Hintergrund beraten im Rahmen eines Schließung eines Standorts von einem Industriekonzern. Und da wurde ein Ergebnis erzielt, dann haben auch die Beteiligten sich untereinander, die Konzernvertreter und der Standortbetriebrat, verständigt, wie jetzt, ne, die Informationen nach außen gegeben werden können. Und diese eine Verhandlungsseite musste auch darauf achten oder musste Entscheidung treffen, wie sie jetzt nach außen die Informationen geben. Und mir, weil der Verhandlungsführer wusste sozusagen, in meinem Team sind auch Interessen dabei, möglichst viel Dinge jetzt in die einzelnen Partikularinteressen der Vertretenen in die Mannschaft zu geben. Und die haben praktisch nochmal wie Kommunikation, Pressearbeit abstimmen müssen. Und mir schien, das ist eigentlich eine eigene Aufgabe. Dort hat das in dem Moment der Verhandlungsführer gemacht. Aber es schien überfordernd zu sein. Wie ist das in dem Beispiel hier von einem Einkaufsprozess? Wenn also eine neue Software eingekauft wird, muss zu dem Zeitpunkt schon mitbedacht werden, was wir den Mitarbeitern sagen, die noch sozusagen mit der Schreibmaschine schreiben oder mit der alten Software schreiben. Ist das ein Thema dort, diese, sag ich mal, interne Öffentlichkeitsarbeit?
Ja, und zwar in der Regel schon im Vorfeld, ja. Also ich hatte ja gesagt, dass das erste wird ein internes Projekt aufgesetzt. In so einem Fall, wenn es jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel, so eine ERP-Software, also so eine Betriebsunternehmenssoftware ist, die ganzen Prozesse steuert. Da werden dann auch in einem weiten Maße Mitarbeiter mit einbezogen. Na, und dann, weil schon in diese Definition der Prozesse, die nachher abgebildet werden müssen und die Kommunikation ist von Anfang an ein ganz wichtiges Element und auch Erfolgsfaktor für so ein Projekt. Ja, weil das ist ja im Grunde häufig dann auch eine entscheidende Transformation in so einem Unternehmen. Ne? Wenn du sagst, also in deinem Beispiel, ne, die arbeiten bisher vielleicht mit irgendeinem alten System und vor allem Excel-Tabellen, lieben ihre Excel-Tabellen.
Ja. Genau, funktioniert.
Genau, und genauso haben wir das immer gemacht und genauso muss das sein und können sich nicht vorstellen, dass es auch anders geht. Ja, und deshalb ist es tatsächlich auch ein unternehmensinterner Kommunikationstransformationsprozess, der schon lange vor den Verhandlungen einsetzt. Sodass eigentlich die Mitarbeiter dann auch schon wissen, was auf sie zukommt. Ja, sie wissen noch nicht genau, ist es nachher eine SAP-Software oder eben ein anderes Produkt. Ja. Aber sie wissen, es wird hier eine neue Welt auf sie zukommen und der Kommunikationsprozess ist tatsächlich Teil des Gesamtprojekts, ja.
Also haben wir Verhandlungsführung, Expertenrollen, wir haben, wie sagt man so, Logistik oder administrative Fragestellungen und Kommunikation nach innen, also in die eigene Vertretungsorganisation. Und wenn die Organisation, zum Beispiel denke ich jetzt an Tarifverhandlungen oder so, die noch eine Öffentlichkeit hat, hat man auch wirklich Pressearbeit. Und ob man in Verhandlung geht oder nicht, ist ja schon ein Politikum.
Genau, jetzt mal, also im Bereich Tarifverhandlungen, das ist natürlich hochpolitisch und da ist die externe Kommunikation ist natürlich auch ein ganz wichtiges Element für die Verhandlungen, weil durch die externe Kommunikation kann ich ja auch schon ganz viel festlegen, also Stichwort Selbstbindung. Ja. Wenn eben nach außen kommuniziert wird, unter 5% wird hier gar nichts laufen. Ja,
Herr Wessels lässt grüßen.
Genau,
Der wirklich dann, mit Bravour und mit einer stoischen Klarheit, die mehr als irritierend war, fabriziert hat.
Na, der genau, du meinst Wesselski, oder?
Wesselski, ja, genau. Genau,
Wesselski. Ja, das ist, also dieser Kommunikationsprozess rings um die Verhandlung herum ist natürlich ein entscheidendes Thema und das gilt natürlich vor allem für Verhandlungen, die der Öffentlichkeit wirken, Koalitionsverhandlungen, natürlich auch politische Verhandlungen, aber auch in unserem Beispiel bei so einem Unternehmen, auch da wird natürlich, was wird nach außen kommuniziert wird, spielt eine große Rolle. Ja, allein die Tatsache, klar, wenn es eine öffentliche Ausschreibung ist, dann weiß man in der Regel, dass es eben mehrere Bieter gibt. Ja, aber ich habe auch schon die Situation erlebt, am Ende ist eben nur ein Bieter übrig geblieben. So, und mit dem man verhandelt, was natürlich per se mal, das wissen wir da bei unserem Thema BATNA, ne, die Nichteinigungsalternativen deutlich einengt. So, und dann wird aber kommunikativ dann aufrechterhalten die Darstellung, es gibt dann noch andere Bieter, ne, und man versucht dann auch wirklich den Prozess so zu designen, dass man sagt, vormittags verhandeln wir mit dem einen, nachmittags mit dem anderen. Obwohl man eigentlich weiß, es gibt nur einen, ja. Und meistens geht's schief, aber das sind so diese Kommunikationsprozesse. Ja.
Da muss sie auch die Terminkoordination aufpassen, dass sie sozusagen nicht Termine vergibt oder andenkt, die das Design zerstören würden.
So ist es.
Ja. Ah, ja.
Genau. Ja. Also Kommunikation spielt eine große Rolle. Und nochmal, du sagtest es genau. Wir haben die Experten, ja, wir haben die Verhandler, diejenigen, die nachher am Tisch sitzen und jetzt dürfen wir nicht vergessen noch eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Das sind nämlich die Entscheider. Ne? Also mein
was, das sind nicht
Unternehmensführer, ne? Und das sind nicht zwingend dieselben, ja. Also in einem kleineren Unternehmen vielleicht schon, ne? Ich hatte ja vorhin das Beispiel, sitzt der Geschäftsführer mit am Tisch. Ja, und trifft dann seine Entscheidungen, was aber gar nicht ein Vorteil sein muss oder vielleicht sogar auch schwierig sein kann. Ja, also in größeren Organisationen ist es natürlich schon gar nicht möglich, weil ich habe vielleicht auch ein Entscheidungsgremium, einen Vorstand, ja, der aus mehreren Personen besteht. Na, dann könnte vielleicht ein Mitglied des Vorstands dann in der Verhandlung sein, die anderen nicht. Aber es gibt schon so ein bisschen so eine Regel, dass man sagt, die Entscheider gehören eigentlich, ich sage jetzt mal ergänzt, erstmal nicht mit an den Tisch.
Nicht an den Tisch. Ja. Das wäre sozusagen ein Moment der Professionalisierung. Weil intuitiv, ne, so von der kleinen Ein-Person-Verhandlungstruppe, sagt man ja, wenn ich entscheiden soll, muss ich wissen, was besprochen wurde, ne? So. Und so geht man ja auch in Gruppen um, ne? Das ist ja auch ein Grund, zum Beispiel bei den Gremien jetzt Betriebsräten, die ich da im Blick habe, wo jeder gerne am Tisch sitzen will und sein Argument ist, naja, wenn ich darüber entscheiden soll, muss ich ja wissen, was besprochen wurde. Und du sagst, es ist gerade besser, wenn der Entscheider nicht mit am Tisch sitzt. Hey, du, der diesen Podcast hier hört, schnapp dir jetzt dein Smartphone und hinterlass ein Feedback, eine Sternebewertung, damit auch andere diesen Podcast hören können. Und jetzt kann's mit dem Podcast weitergehen. Genau, selbst wenn also er könnte.
Intuitiv, wie du es gerade beschreibst, würde man eher sagen, ja, der muss doch an den Tisch. Und ich habe es auch eingangs gesagt, es geht ja auch um letztlich um die Interessen des Unternehmens, ja, das und das häufig verkörpert durch den Entscheider. Das ist richtig, ja. Und trotzdem natürlich, was an dem Verhandlungstisch passiert, hat ja auch eine ganz eigene Dynamik, ja. Und häufig ist es ja auch hilfreich zu sagen, ja, wir verhandeln hier etwas und sagen auch zwischen uns Verhandlungsparteien ist es jetzt mal
ernsthaft? Der Stand.
Genau, das ist genau. Ja. Und trotzdem machen wir dann nochmal einen Cut, ja, zwischen verhandeln und entscheiden. Ja,
wir nehmen
machen
das
dann
mal
nochmal
mit.
Einen Cut sozusagen und nehmen das nochmal mit, genau, und überlegen nochmal und klären das nochmal.
Das findet die Gegenseite ja immer toll, wenn man das nochmal mitnimmt. Also habe ich jetzt so viele Gesichter vor Augen. Und das heißt, wenn die Gegenseite, für die ist das eigentlich wichtiger oder interessant, dass der Entscheider mit an den Tisch kommt, weil er dann auch beeinflussbar ist, weil er dann verwickelt werden kann und weil man dann auch gleich hier entscheiden kann. Und das sollte eigentlich ein gutes Indiz dafür sein, dass es keine kluge Idee ist.
Genau, also es wird gern dann auch versucht, abzukürzen, ja, also die Shortcut zu machen, genau, dann, wenn es jetzt darum geht, zu sagen, ja, das müssen wir jetzt tatsächlich, wir haben das jetzt verhandelt, ne, und natürlich geht es darum, das Mandat auch so zu gestalten, dass der Verhandlungsspielraum möglichst groß ist, ja, wenn ich natürlich bei jedem einzelnen Schritt sage, das kann ich nicht entscheiden, dann ist das Verhandlungsmandat nicht gut, also es ist schon wichtig, ein richtiges Verhandlungsmandat zu haben, aber dennoch eben den einen Schritt weiter dann zum Entscheider. Und ja, diese Tendenzen gibt's, dazu sagen, ja, jetzt holen wir doch mal die an den Tisch oder den an den Tisch. Oder vielleicht sogar, dass dann ein Verhandlungsteam seinem eigenen, also ich habe das oft erlebt bei solchen Verhandlungen, Bieterverhandlungen, dann ruft dann plötzlich mal der Geschäftsführer des Dienstleisters an beim Geschäftsführer des ausschreibenden Unternehmens und ich habe gehört, dass die machen da irgendwie und da geht's so rum, das ist alles so kompliziert, können wir nicht einfach mal hier miteinander das besprechen und das will man ja auch durch einen strukturierenden Verhandlungsprozess vermeiden, dass dann eben irrationale Entscheidungen getroffen werden.
Und wenn man dann so einen Geschäftsführer hat, der sein Leben lang die Dinge in Händen gehalten hat, dem fällt's dann schwer zu sagen, nee, die machen das schon, ich vertraue denen. So
ist es, genau. Da ist dann, da fällt dann das schön aufgebaute Rollenkonstrukt möglicherweise ganz schnell in sich zusammen. Und
das
also sozusagen, wodurch wird dieser Gedanke begründet, dass man sagt, Entscheider erstmal nicht am Tisch. Im Grunde geht es darum, eine emotionale Distanz eigentlich zu bewahren, ne? Dass nicht genau das passiert, was wir gerade beschrieben haben.
Ja. Mir kam gerade die Parallele und ich glaube, das ist eine Parallele zu Mediation. Also wenn ich in Organisation Mediation durchführe, dann empfehle ich auch in bestimmten Konstellationen immer noch eine Person in der Hierarchie drüber in der Hinterhand zu haben, die nicht am Tisch mitsitzt an der Mediation. Also zum Beispiel, wenn ich Universitäten nehme, da ist das recht schnell so in den höheren Verwaltungsbereichen, dass da nur noch Präsident und Kanzlerin drüber kommen. Und dann sollen die Auftraggeber sein und dann würden die mit das Auftragsklärungsgespräch führen sollen, was meistens terminlich schon gar nicht möglich ist. Aber da ist meistens die Empfehlung meinerseits, nee, es braucht immer noch einen der Hinterhand, der, wenn die Mediation scheitert, sag ich mal, unbefleckt von den Entwicklungen, dann eine Entscheidung im Namen der Organisation treffen kann und aus der Perspektive der Organisation. Mir scheint das ähnlich zu sein hier bei den Verhandlungen, dass Entscheider ferngehalten werden vom Entscheidungstisch, damit die, ich sag mal, ein nüchternes, nicht emotionalisiertes Verhältnis zu den Fragestellungen dort haben.
Genau, das ist der Gedanke und das kann ja es kann auch mehrere Gründe haben, ja. Es kann sein, dass ich vielleicht dass vielleicht der Unternehmensführer, wie du ihn geschildert hast, vielleicht auch sehr, sehr impulsiv ist, ja, zu impulsiven Reaktionen neigt, sehr dominant. Ja, das kann natürlich am Verhandlungstisch auch, wenn man versucht, eben keine kompetitive Verhandlung zu führen, sondern mehr eher eben integrativ, ja, wie wir es ja gelernt haben nach dem Harvard-Modell. Mhm. Ne, das kann einmal kontraproduktiv sein und andersrum kann es aber auch eine Chance sein, vielleicht Verhandlungen, die ins Stocken geraten sind. Ja, wenn sich die Parteien, die Verhandlungsführer miteinander irgendwie verkeilt haben, dann wieder in Gang zu bringen, ja, indem eben dann der Geschäftsführer oder wer auch immer, der Entscheider im Hintergrund dann sozusagen das Deadlock, ja, die Blockade wieder auflöst. Ja,
also, das wäre so ein situatives Hinzukommen. Und das wäre eine Aufgabe für den Prozess des Verhandlungsprozesses, dass da jemand ist in der Aufgabe und sagt, jetzt braucht man den oder jetzt wäre es gefährlich.
So ist es. Und was wir häufig auch haben, dass Verhandlungen ist ein Prozess, ne? Sie erstrecken sich über mehrere Episoden, Etappen und am Schluss irgendwann kommt es zum Schwur, ne? Dann gibt es vielleicht noch 2, 3 Fragen, die im Raum stehen. Da geht es meistens dann einfach nochmal um Vergütungsthema, letztes Angebot, ne? Das soll dann nochmal der Dienstleister soll nochmal
ein
letztes Angebot bringen. Alles ist eigentlich ausverhandelt. Und dann geht es vielleicht aus rechtlicher Sicht, geht es vielleicht noch um die Haftungsklausel, ja, die wird sehr gerne dann hintenrum noch aufgehoben. Ich sage jetzt mal so 2, 3 Themen so. Und dann kommen für die letzte Verhandlungsrunde die Entscheider mit an den Tisch. Ja, und haben natürlich dann die dankbare Aufgabe oder die wunderbare Aufgabe zu sagen, so machen wir es jetzt, ja. Und dieses gemeinsame Erfolgserlebnis, ne, das ist ja ein Erfolgserlebnis, wenn so eine Verhandlung dann gelingt und man sagt, jetzt haben wir es, jetzt haben wir alle Punkte bereinigt. Wenn da dann die Entscheider mit am Tisch sitzen, ja, dann sorgt das natürlich auch für eine sehr hohe Stabilität des Deals. Weil wenn die dieses Erlebnis sozusagen miterlebt haben, ja, und nicht sitzen sozusagen an ihrem Schreibtisch und dann hinterher kommen und nochmal rumkritteln, sondern wenn sie da dabei sind, ne, das kann sozusagen dann auch eben so ein Deal dann auch sehr verfestigen. Also es ist insgesamt tatsächlich Teil eben dieser Überlegungen, wie binde ich die Entscheider mit ein und entscheidend ist natürlich immer auch der Informationsfluss. Ne? Ich muss natürlich gucken, dass aus der Verhandlung heraus immer genug Information zu den Entscheidern fließt, ich mich wieder rückversichere, mein Mandat wieder festige, vielleicht auch mal verändere. Also die sind nicht außen vor, aber sie sind einfach in der Regel nicht vorne am Tisch.
Ja. Und wenn ich mir das so Revue passieren lasse, was wir alles besprochen haben, also wird mir sofort klar, dass auch bei einer konfliktfreien Situation, die nach Verhandlung ruft, also ne, Einkaufsprozess, Verhandlungshelfer, Verhandlungsberater hinzukommen müssen. Aber das, was wir jetzt sozusagen als Themenstellung, Fragestellungen aufgeworfen haben, steht ja häufig konträr zu den einzelnen persönlichen oder Partikularinteressen von den Experten oder den Rollenträgern in einer Verhandlungstruppe. Und du wirst ja nicht die Zeit haben, das erstmal zu dozieren und zu prüfen, ob das jeder verstanden hat. Das ist doch, mir scheint das fast der mindestens genauso wichtige Verhandlungsprozess zu sein, dass so eine Truppe organisiert, koordiniert, agiert und abgestimmt ist.
Ja, völlig richtig. Das sind ja nicht Verhandlungsautomaten, das ist ja keine KI, die da sitzt, ja. Ich setze da irgendwie 6 KIs hin, die eine verschiedene, jede hat ihre eigene Rolle und so, ja. Sondern das sind Menschen, das sind Funktionsträger im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens, die natürlich auch noch ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse haben. Ja, und die fließen natürlich mit in diese Verhandlungen auch mit rein. Ja.
Ja.
Also, jetzt nehme ich mal den externen Fachberater, IT-Fachberater. Der hat vielleicht doch Interesse, dass von diesen 3 Softwarefirmen, die da jetzt ausgewählt werden, eine zum Zug bekommt, weil er vielleicht mit denen besonders gute Erfahrungen gemacht hat oder Beziehungen hat. So. Na, und das macht er sich vielleicht gar nicht so bewusst. Na, ja. Aber letztlich ist es doch natürlich, bei ihm schwingt das mit und fließt
damit rein.
Das wäre
schon die beste Lösung. Ja,
genau. Genau. Oder der CIO, der IT-Chef, ja, der merkt, ja, wenn es jetzt zu so einer Lösung kommt, dann wird ja vielleicht meine Rolle nachher irgendwie unbedeutender sein oder ich werde abgeschafft. Ja, also ich spiele später gar keine Rolle mehr. Ja, das sind natürlich alles noch Elemente, die mit reinfließen. Oder der Anwalt, der vielleicht auch entweder das Interesse hat, weil er keine Zeit hat, dass das Ganze möglichst schnell abläuft, ja, oder er hat viel Zeit, weil er gerade keinen anderen Auftrag hat. Und sagt auch, ja, wir können hier noch beliebig weiterverhandeln. Also das fließt alles mit rein, ja.
Ja. Wenn ich das höre, dann würde ich sagen, da lobe ich mir ja meine Konfliktmediationen, weil da ist für alle Seiten schon klar, schlimmer wird's wahrscheinlich nicht. Es ist schon schlimm genug und wir sind sozusagen schon erschöpft und K.O. und wir haben uns schon wehgetan. Und hier kann ich mir vorstellen, die Stimmung, ein Projekt loszulegen und endlich, ne, meinetwegen eine neue Software und auf neue Füße und neue Märkte, neue Horizonte. Und dann diese Hochstimmung vielleicht am Anfang, dass die dann getrübt wird von, oh, wir sind uns vielleicht doch nicht so einig oder warum machst du das so? Das hat man doch anders vereinbart. Da stelle ich mir fast schon ein bisschen problematischer vor zu begleiten. Bei mir ist ja, irgendwie klar, wenn ich gerufen werde als Mediator, also viel mehr können die nicht verlieren. So ist zumindest die Annahme. So, dass es dann immer noch mal schlimmer kommt, ist auch eine Lebenserfahrung. Oder schlimmer kommen kann.
Ja, also das kann auch tatsächlich eine Aufgabe sein im Vorfeld von Verhandlungen bei der Zusammenstellung und Vorbereitung des Verhandlungsteams, dass ich erstmal interne Teamkonflikte bearbeiten muss. Ja, die aber, wie du sagst, eben nicht so deutlich zutage treten, na, sondern vielleicht erst im Zuge der Vorbereitung. Und deshalb auch schon dafür ist es gut, vielleicht mehrere Vorbereitungssequenzen zu haben, um das einfach auch rauszuspüren. Ja, wo hakt's denn da? Ne? Wo gibt's denn da potenzielle Interessenkonflikte innerhalb der eigenen Partei oder vielleicht sogar innerhalb des Verhandlungsteams? Und wie können die sich negativ auswirken auf die Verhandlungen und das dann auch zu benennen?
Ja, ist klar. Ist das solchen, ich sage mal, so Mittelständler klar, was er da, also dass er bevor er überhaupt in Verhandlung kommt mit anderen, so eine Projektvorbereitung hat? Oder wenn du das dann sagst, das wäre schon nötig, dass wir uns da 3-4 Mal für 2-3 Tage treffen, dass er sagt, wie kommt's denn darauf? Also können wir nicht einfach Kontakt aufnehmen und dann fragen, was machbar ist?
Ja, das ist tatsächlich auch eine manchmal nicht ganz einfache Aufgabe, da eine entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten. Ja, also ich hatte jetzt letztes Jahr ein Unternehmen begleitet bei so einem Projekt, die waren da einfach super aufgestellt. Der Juniorchef hat sich diese Aufgabe einfach übernommen, die Verantwortung übernommen und die haben wirklich mit ein, zwei Jahren Vorlauf das Projekt geplant, haben viele Leute aus dem Unternehmen beteiligt und waren wirklich super aufgestellt. Ich habe es aber auch schon anders erlebt, dass es im Grunde ein Alleingang ist, Geschäftsführer vielleicht noch mit seinem IT-Chef zusammen und dann, wie gesagt, die Aufgabe, mach doch du das mal für uns, die Verhandlungen. Und da muss man auch sagen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man nachher vielleicht nicht zum Erfolg kommt oder dass vielleicht dann doch irgendwie das durchgezogen wird. Ja, also irgendwie drückt man es durch und trifft eine Entscheidung, schließt einen Vertrag. Aber dann kommt meistens dann eben hinterher das Erwachen, ja. Also es ist immer wieder die Aussage, wir sind ja immer noch sozusagen beim Thema Verhandlungsvorbereitung. Die Vorbereitung ist wirklich das A und O und ein ganz erheblicher Erfolgsfaktor, ja.
Das heißt so, für dich als Verhandlungshelfer ist das ein gutes Zeichen und gar nicht, dass man dich dann nicht wertschätzt, wenn man dich sozusagen spät hinzuholt und viele Hausaufgaben vorher schon gemacht wurden, weil du sagst, mein Fokus ist ja wirklich dem Prozess mit der Verhandlungsgegenseite zu begleiten und diese internen Vorbereitungen, wenn das also schon gemacht wurde, 1-2 Jahre sogar, das ist ja wirklich enorm. Du sagst, okay, hier habe ich es jetzt mit einem idealen Klienten zu tun. Das wird angenehm.
Also ideal ist es, und so war es in dem Beispiel, das ich jetzt genannt habe, dass ich tatsächlich beim Projekt Kickoff dabei bin, also ganz am Anfang schon, ja, und wir dann gemeinsam besprechen, was sind Momente, was sind Aufsatzpunkte, in denen jetzt eben dann auch die juristische Begleitung auch in Vorbereitung der Verhandlungen erforderlich ist, ja. Also wir definieren dann sozusagen schon die Rollen und die Handlungsstränge. Und dann kommt aber eine ziemlich lange Phase, in der ich eigentlich nicht dabei sein muss, ne? Wenn nämlich die eigentliche sozusagen die Fachlichkeit, die fachlichen Ausschreibungsvoraussetzungen geschaffen werden, die Anforderungen, die Kernanforderungen definiert werden, etc., das sind fachliche Aufgaben, da bin ich nicht dabei. Ja. Aber spätestens dann, wenn es dann wieder Richtung Ausschreibung geht, Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen, überlegen, mit was vom Modell wollen wir da reingehen, vielleicht auch ein Vertragsmodell. Dann ist der Zeitpunkt, an dem ich gerne wieder involviert werde. Und nicht erst, auch das habe ich schon erlebt, Anruf, wir haben da morgen so Verhandlungen, können Sie da unterstützen, wir kommen nicht weiter, ja. Ja, dann bist du halt ein Troubleshooter, ja.
Ja. Und wir reden bei diesem also es sind Monate und Jahre, die da vergehen können, wo du weißt, da ist ein Prozess, da bin ich von Anfang an eingebunden worden, aber ich komme erst zum Zuge, zum Auftritt, dann ein paar Monate oder Jahre später.
Idealerweise, genau, aber es ist nicht der Regelfall. Also ich hab schon alles erlebt. Und es hängt natürlich auch von der Größe der Maßnahme ab. Ja, wenn es eben um eine Software-Einführung geht, die dann viele Millionen letztlich vielleicht ein Projektbudget hat, ist natürlich was anderes als ein Vertrag, der geschlossen wird über eine begrenzte Maßnahme. Dann kann man natürlich viel mehr das Ganze ad hoc dann auch aus der Hüfte schießen. Ja,
ja, ich weiß, wir haben ja letztes Jahr hier bei mir in der Firma Software gewechselt. 3-Personen-Betrieb. Es war die Hölle.
Ja.
Es war schlecht vorbereitet und es war die Hölle. So.
Ja, so ist es. Genau. Ja, ja, ja.
Wir pflegen seit mehreren Wochen oder Monaten den Eindruck für uns, jetzt haben wir es geschafft. Aber das ist auch ein Prozess, das dann wirklich geschafft zu haben.
Ja. Und nicht nur geschafft zu sein, ja.
Ja, genau. Ja. Ach Jörg, sehr gut. Ich habe den Eindruck, wir haben das ziemlich gut ausgefaltet, was es an Rollen gibt, wenn mehrere Personen im Spiel sind oder aber auch, wenn die Komplexität der Verhandlung größer ist und einfach mehr Rollen geschaffen werden sollten, mehr Personen, einfach weil es unterschiedlichste Aufgaben gibt, die zu beachten sind. Und ich fand auch wirklich ein paar ganz erhellend Einsichten, die mir so beim Verhandlungsprozess nicht klar waren, aber aus Mediationsgesichtspunkten oder Erfahrungen auch sofort einsichtig sind, dass der Entscheider nicht der Verhandlungsführer sein sollte und dass da immer noch ein bisschen Puffer sein sollte.
Ja.
Gibt's noch Punkte aus deinen Erfahrungsbereichen für Verhandlungen in Gruppen, die wir bisher noch gar nicht groß angerissen haben?
Ich würde vielleicht auch unter der Perspektive des Mediators, der ich ja auch bin, wichtiges Element ist auch da wir haben es ja mit Menschen zu tun, die nachher miteinander interagieren müssen und dürfen. Also das ganze Thema Beziehungsmanagement spielt auch eine sehr große Rolle in Verhandlungen, wird, glaube ich, als solches, als eigenständiger Faktor häufig unterschätzt.
Ja. Mhm. Und auch mit Blick auf, nachdem es gelungen ist. Also dann, wenn das Projekt umgesetzt wird, dann, dass die Leute ja wirklich dann erst zusammenarbeiten.
Auch da, genau. Also in verschiedenen eben, zum einen mal eben das Verhandlungsteam, das eigene Verhandlungsteam. Ja, also wie kriege ich es eben hin, da eine gute Atmosphäre zu erzeugen, eine Stimmung, auch wenn es mal schwierig wird, ja, dass dann nicht irgendwie welche kommen und das dann runterreißen. Also das ist wichtig, dann das Beziehungsmanagement zum Verhandlungsteam des Verhandlungspartners. Ja. Mhm. Da ist es natürlich sehr hilfreich, oder ich persönlich habe das immer wieder erlebt, ja, wenn ich mit IT-Dienstleistern, Anbietern verhandle und ich kenne die schon aus anderen Verhandlungen, ja, und die wissen vielleicht schon, ah ja, mit dem kann man eigentlich ganz gut so, ne, ganz vernünftig, und das macht so viel aus, ja, dann, oder jemand anderes aus dem Verhandlungsteam, der Fachberater vielleicht, kennt gut auch jemanden aus dem anderen Verhandlungsteam, und das kann auch so eine Rolle sein, eine Aufgabe, die man dann auch sozusagen bewusst zuweisen kann. Ne?
Ah, ja.
Also, dass jemand letztlich dafür zuständig ist, für dieses Beziehungsmanagement, das im Blick zu halten. Und wenn es da dann zu Verhärtungen kommt, dann vielleicht auch mal zu intervenieren, entweder intern, ne, oder eben dann auch im Außenverhältnis. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Element. Und dann vielleicht ein Punkt, auf den du mich gerade bringst, weil du gesagt hast, auch danach, ne, also wenn dann der Vertrag mal geschlossen ist, was wir ganz häufig haben, und das ist tatsächlich ein Thema, das nicht einfach ist, ja. Wenn ich jetzt so, also ich wünsche mir ja eigentlich, damit die Verhandlungen möglichst professionell laufen, ein hochspezialisiertes Verhandlungsteam, ne, das vor allem auch diese Verhandlungsexpertise hat, so.
Ja.
Und gleichzeitig, aber wenn das jetzt so ein Projekt ist, so eine IT-Einführung, dann müssen die ja nachher miteinander arbeiten und über Monate hinweg oder vielleicht auch wieder Jahre, so. Und was häufig passiert, ist, dass die Menschen, die im Verhandlungsteam sind, nachher eben nicht diejenigen sind, die das Projekt umsetzen. So, also Projektleiter ist ein ganz anderer. So, und das ist natürlich ein großes Thema. Dann habe ich vielleicht sehr erfolgreiche Verhandlungen geführt. Ich habe einen super Vertrag geschlossen, aber nachher geht es im Grunde bei null los. Ja, und Und das Projekt lebt ja am, das lebt ja nicht vom Vertrag, ja, sondern es lebt nachher, dass die Menschen miteinander dann handeln, ja, vor dem Hintergrund des Vertrages, so. Und das ist tatsächlich ein Thema, was auch gern übersehen wird, wie wichtig das eigentlich ist.
Also auf der einen Seite die Programmierer und auf der anderen Seite die meinetwegen Verwaltungsangestellten, die Buchführung machen und die Abrechnungen oder die Personalabteilung, die das dann, die müssen ja miteinander dann interagieren.
Ja, oder vor allem auch auf Projektleitungsebene. Ja, also beim Kunden ist es schon meistens so, dass dann beim Kundenunternehmen, beim Ausschreibenunternehmen, dass derjenige, das ist ja dann häufig der IT-Leiter, ja, der dann auch der Projektleiter ist oder ein externer Projektleiter. Da ist es häufig so, dass die auch schon mit in den Verhandlungen sind, so, und dann diesen Spirit von den Verhandlungen mitbekommen und sich einbringen. Aber bei den IT-Dienstleistern ist es in der Regel nicht so, ja, dass der künftige Projektleiter schon direkt mit drin ist im Team. Das ist häufig dann ein Problem, ne? Weil dann plötzlich dann sagt der Kunde, aber das haben wir doch alles besprochen, und dann sagt der Projektleiter, keine Ahnung, tut mir leid, da war ich nicht dabei.
Ja. So, nicht mit mir.
So. Genau. Ja, genau, nicht mit mir. Ja. So, und das ist so ein Thema, was auch schwierig zu lösen ist, ja.
Ja.
Weil oft wissen ja die Anbieter, gerade wenn das so lange Prozesse sind, auch noch nicht genau, die machen ja dann ihr Staffing und ihr Planning und wen setzen wir wann an. Und aber das ist so ein Thema, da habe ich auch schon oft erlebt, dass das dann auch ein Punkt ist, der dann zu Schwierigkeiten in der Projektumsetzung und Abwicklung führen kann. Ne? Dass die handelnden Personen dann andere sind als die, die mal was vereinbart haben.
Und wenn das über Jahre hinweg ist, dann sind die auch, ne, manchmal gar nicht mehr am Unternehmen. Das ist ja eine ähnliche Problematik auch in Mediationsabschlüssen. Ne? Da wird ein Mediationsvertrag geschlossen und ganz andere Leute müssen den ausbaden oder müssen den dann mit Leben füllen, die da nie in den Verhandlungen eine persönliche Verbindung aufgeschlagen haben. Aber da finde ich die Doppeldeutigkeit oder die Ambivalenz von persönlichen Beziehungen wird nochmal deutlich, was du ansprichst. Auf der einen Seite müssen bestimmte Leute rausgehalten werden aus der persönlichen Verbindung, ne, der Entscheider zum Beispiel. Auf der anderen Seite braucht es persönliche Verbindung von Nicht-Entscheidern, sondern von denjenigen, die das ertragen müssen, diese Vertragsgestaltung und umsetzen müssen. Ja, und es ist schwer, es gibt da keine absolut richtige Entscheidung, wie man da vorgeht.
Ja, aber das ist also dieses Stichwort Beziehungsmanagement, ja, ist ja auch schwer zu greifen und ist vielleicht auch was in den Köpfen der handelnden Personen, ob es Rechtsanwälte oder IT-Experten sind oder Finanzer, dann vielleicht auch nicht so präsent ist. Ja. Aber ist schon ein Punkt, der mitgedacht werden sollte, tatsächlich schon auch in der Verhandlungsvorbereitung.
Gut. Jörg, ich schaue auf die Zeit. Wir haben heute ein Thema, das mir am Anfang gar nicht so umfangreich schien. Jetzt tatsächlich mit leichtem Überziehungskredit ausgefallen, aber das schien mir total notwendig und war hochinteressant, wie das aus Verhandlungsperspektive ist. Also wenn die Beziehungen gut laufen, wenn neue Ufer sozusagen angestrebt werden und was dann für Stolpersteine und dergleichen auf dem Weg passieren können. Vielen Dank dafür. Wir werden die Rollen hier als Shownotes auch nochmal ein bisschen verdeutlichen. Ich glaube, das war ganz, ganz hilfreich.
Ja, also ich glaube, es hat sich wieder gezeigt, wenn man mal so reinzoomt, ja, in so ein Thema, dann eröffnet sich da nochmal ein ganzes Spektrum von Fragen. Und das, wenn es das gelungen ist, vielleicht ein bisschen zu zeigen, dass es auch auf dieser Ebene eben dann der handelnden Person, wie stelle ich die Teams zusammen, wie stellen wir uns da auf, dass es da eben auch ganz entscheidend noch der Erfolg einer Verhandlung beeinflusst werden kann, dann glaube ich, haben wir schon ein bisschen was erreicht, ja.
Genau. Genau, gebt uns gerne Rückmeldung, ihr die diese Episode angehört haben und eigene Erfahrungen auch haben, vielleicht im Verhandeln, in Gruppen, in Mehrpersonenverhältnissen, wo überall Verhandlungspotenziale dann aufploppen und ausgehandelt werden müssen. Bis zu einer nächsten Episode dann auch wieder nochmal ums Thema Verhandlungsvorbereitung, haben wir heute ein bisschen angedeutet, dass eben zur Verhandlungsvorbereitung auch Verhandlungen gehören innerhalb einer Seite. Und da werden wir uns dann nochmal mit einem Konzept näher beschäftigen, die das alles in einer, sag ich mal, Landkarte aufbereitet hat, die 3D-Verhandlungskonzeption. Jörg, ne? Das wäre unser nächster Aufhänger.
Genau, und dieses Modell, das aus den USA kommt, aus dem Harvard-Umfeld, kann man sagen, ja, da überschreiten wir dann eigentlich schon die Schwelle der reinen Verhandlungsvorbereitung, sondern eine der drei Dimensionen ist ja, so viel dürfen wir schon verraten, hoffe ich, ja, ist ja dann tatsächlich die Verhandlung am Tisch. Ja, also da gehen wir dann auch schon rein in die eigentliche Verhandlung, ja. Also da stecken wir quasi nochmal das Feld ab und nähern uns dann dem Kern der Verhandlung, dann tatsächlich das, was dann auch am Tisch passiert. Ja.
Ich freue mich drauf, wenn wir hier im Podcast darüber sprechen, was am Tisch passiert. Bis dahin, Jörg, gute Zeit für dich.
Sascha, vielen Dank für das wie immer anregende Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Gib uns gerne Rückmeldung, ob uns das gelungen ist und inwieweit uns das gelungen ist. Für den Moment bedanke ich mich jedenfalls, dass du wieder mit dabei warst, hier im Podcast Gut durch die Zeit bei der kleinen Reihe zur Verhandlungslehre mit Rechtsanwalt und Mediator Jörg Schneider-Protmann. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.